viele Diktatoren dieser Welt zum Beispiel aus traumatischen Kindheiten kommen und das aber nicht reflektieren. Aber ich bin jetzt wieder bei dem Stichwort Schutzstrategie, als Selbstschutzstrategien absolut hohes Machtstreben entwickeln. Weil Macht ist das Gegenteil von Ohnmacht. Und wenn ich viel Ohnmacht in der Kindheit erfahren habe, kann sich daraus ergeben, dass ich ein extrem hohes Machtmotiv entwickle, um zu vermeiden, dass ich mich eh wieder so elend und ausgeliefert fühle wie als Kind.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Steffi. Herzlich willkommen in unserem aktuellen Podcast SNP Leader Talks.
Ja, danke schön für die Einladung, lieber Georgi.
Ich freue mich besonders, als ich in unserem Medienteam mitgeteilt habe, dass du zu uns kommst, gab es ein richtiges Rauen im Raum. Und das ist auch sehr, sehr verständlich, wenn man vor allem bedenkt, dass du bisher die einzige Autorin bist, die mit dem gleichen Titel 7 Jahre in Folge auf Platz 1 der Bestsellerliste warst, ja, und über 2,8 Millionen Exemplare verkauft hast. Da muss man einfach nur als Geschäftsmann auch gratulieren zu diesem Erfolg, ja.
Oh, danke schön.
Steffi, wenn du jetzt ein bisschen retroperspektiv das betrachtest, kannst du den Erfolg als Rezept erkennen? Kennst du Muster, wo du sagst, wow, das war der tatsächliche Faktor, der dazu geführt hat, dass der Erfolg so eingetreten ist?
Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich denke, das ist einfach ein gutes Buch, was vielen Menschen enorm weiterhilft. Der Erfolg ist ja eingetreten durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Der ist nicht eingetreten durch Marketing. Das Buch hatte, als es erschien, keine Presse und jetzt auch kein besonderes Marketing. Gut, ich war beim relativ großen Verlag. Die positionieren sich natürlich immer ein bisschen besser. Und es ist eigentlich nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt geworden, war dann irgendwann mal auf Platz 15 der Spiegel-Bestsellerliste und hat sich von dort von unten hochgearbeitet. Und wenn du jetzt eine bekannte Autorin bist, die ich ja inzwischen bin, oder andere sehr bekannte Autoren, die ein riesen Marketing haben, wenn sie ein neues Buch rausbringen, dann ist es häufig so, dass das Buch sofort auf Platz 1, 2, 3 der Bestsellerliste ist und nachdem dann nach ein paar Wochen dieses Marketing und die mediale Aufmerksamkeit abebbt, dann da wieder runtertrudelt. Das ist eigentlich der übliche Weg. Aber meins ist den umgekehrten Weg gegangen. Es hat sich von unten hochgearbeitet. Und das war eben nur von Mund-zu-Mund-Propaganda und ist eigentlich bis heute noch sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das ist der nachhaltigste Erfolg für irgendein Produkt, das ist natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das liegt daran, dass dieses Buch enorm vielen Menschen hilft.
Ja, und ich glaube, das innere Kind muss die Heimat finden, ist in der Tat, hat einen riesen Nerv getroffen, vielleicht in der heutigen Zeit.
Es ist lustig, viele sprechen immer den Titel falsch aus. Das Kind in dir muss Heimat
hat das
finden.
Nicht das innere Kind?
Okay, nein, man das wäre ja doppelt. Das Kind in dir, das ist ja schon innen.
Absolut,
das innere Kind in dir ist doppelt. Aber viele sagen das, du bist nicht der Einzige.
Das, also das Kind in dir muss Heimat finden. Absolut, absolut. Und ich glaube, was du sehr, sehr exzellent schaffst, dass du immer Arbeitsbücher dazu bringst. Du bringst jetzt auch im Mai zu Wer wir sind ein Arbeitsbuch, was, glaube extrem hilfreich ist, auch sehr, sehr empfehlenswert. Und wenn du deine psychotherapeutische Karriere ein bisschen einwertest, gab es psychologische Stoßrichtungen, die dich besonders bewegt haben? Freud, Adler, Jung oder?
Nein, also das sind jetzt alles die alten Psychoanalytiker, die du da aufzählst. Und ich habe ja den ganzen Zauber studiert und habe natürlich alles gelesen, musste ich ja auch als Studentin. Und ich habe mich immer davon leiten lassen, auch egal welche Ausbildung ich gemacht habe, ich wollte immer die eigentlich interne Struktur verstehen, weil ich immer schon gedacht habe, da gibt es doch ganz, ganz klare Strukturen psychisch, die man einfach nur verstehen und erfassen muss. Und so ist es auch. Also wir Menschen haben einen gemeinsamen Bauplan, und zwar weltweit. Wir sind psychisch auch gar nicht so wahnsinnig kompliziert aufgebaut, muss man sagen. Und alles andere, individuelle, das ist eigentlich nur, sind eigentlich nur Abweichungen des Plans. Also kleine oder individuelle Ausprägungen, sagen wir mal so, Individualität durch eine gewisse Kultur, in der ich aufgewachsen bin, eine bestimmte Familie, meine Gene. Aber die psychische Grundstruktur der Menschen ist genauso weltweit dieselbe wie die körperliche Grundstruktur. Nur dass die psychische wesentlich einfacher zu verstehen ist.
Und wie würdest du da aufteilen zwischen genetischer Prädisposition und vielleicht Erfahrungen der Kindheit, die eine Persönlichkeit prägen?
Sagen wir mal so, ich mache mal eine kleine Schlaufe, um deine Frage zu beantworten. Was die psychische Grundstruktur betrifft, von der ich jetzt rede, ist es schon eingeprägt in unseren Genen, dass wir zum Beispiel alle ein ganz großes Bedürfnis nach Bindung haben. Also unser Bindungsbedürfnis und dass wir dafür ganz viel tun, um irgendwie dazuzugehören, ist ein Teil, ein zentraler Bestandteil unseres psychischen Bauplans. Genauso haben wir alle per Gen eingeprägt einen Wunsch, aber auch nach Autonomie und Kontrolle. Also dass wir nicht nur in Bindung und Beziehungen sind, sondern dass wir eben auch gucken, wie wir unseren eigenen Weg gehen können und wo wir Einfluss nehmen können. Also wir haben auch ein ganz tiefes Kontrollbedürfnis. Und natürlich unser Wunsch nach Selbstwertgefühl. Also der bestimmt uns auch sehr stark, dass wir alle, sagen wir mal so, keiner wird gerne kritisiert und keiner wird gerne abgelehnt. Ja, das ist eine wahnsinnige Selbstwertkränkung. Also wir versuchen auch alle, unser Selbstwertgefühl irgendwie zu stabilisieren. Das sind so ganz wesentliche Bestandteile unseres psychischen Bauplans, der eben durch die Evolution hervorgebracht wurde. Und was du eben mit deiner Frage eben nochmal meintest oder worauf du anspielst, ist zum Beispiel, nehmen wir mal aus diesem Bauplan das Selbstwertgefühl heraus. Menschen haben ja ein unterschiedlich stabiles Selbstwertgefühl. Und das ist natürlich ein Zusammenspiel von einerseits Genen. Also es gibt halt Menschen, die mit einer etwas höheren Disposition zur Ängstlichkeit geboren werden oder die eben auch sensibler sind vom Gemüt, und andere kommen mit so einer gewissen Robustheit schon auf die Welt, ja. Und wenn jetzt dieser Mensch mit sensibleren Anlagen auf ein Umfeld stößt, also in ein Elternhaus hineingeboren wird, das darauf nicht so gut reagieren kann oder das so ein bisschen auch öfter gestresst ist oder vielleicht sogar manchmal ein bisschen lieblos ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dieser Mensch dann auch kein so gutes Selbstwertgefühl entwickelt.
Aber aus der Perspektive ist ja Selbstwertgefühl das Fundament unserer Lebenswahrnehmung. Ich fand bei dir den Begriff sehr, sehr gut. Es geht nicht um die Wahrnehmung, sondern um die Wahrgebung, die man selbst der Realität gibt. Ja. Und Selbstwertgefühl ist im Prinzip die Haltung oder Filter, mit der wir die Welt aufgreifen.
Ja, also sagen wir mal so, das Selbstwertgefühl, das ich habe, bestimmt ja auch mein Selbstbild. Also wenn ich grundsätzlich so ein Gefühl habe, und das haben unheimlich viele Menschen, ich genüge nicht oder ich bin nicht okay, dann ist das ja ein Teil meines Selbstbildes, das so in die Richtung einer gefühlten Minderwertigkeit geht. Und wenn das mein Selbstbild ist, dann ist doch klar, dass das auch meine Wahrnehmung der Außenwelt bestimmt. Nämlich, dass ich dann schnell geneigt bin oder überhaupt geneigt bin, andere Menschen zum Beispiel als überlegen wahrzunehmen. Wenn ich jemanden aber als überlegen wahrnehme, dann kann dieser Mensch natürlich in meinen Augen unbewusst auch schnell dominante Züge annehmen oder sogar feindselige Züge annehmen, weil Überlegenheit bedroht ein ja. Das bedroht ja auch das eigene Selbstwertgefühl. Und um diese Bedrohung abzuwenden, kann es dann passieren, dass ich mich zum Beispiel von anderen Menschen eher zurückziehe oder eine Distanz einbaue oder dass ich versuche, alle Erwartungen zu erfüllen, immer alles richtig zu machen, möglichst perfekt zu machen, um unangreifbar zu sein, sodass die böse Welt da draußen von überlegenen Menschen mir nichts tut, beziehungsweise dass ich angenommen werde, dass ich irgendwie auch dazugehöre. Und daran sieht man eben, wie stark das Selbstbild und das Selbstwertgefühl eigentlich das ganze Leben bestimmen und auch meine Beziehungen bestimmen.
Das bedeutet ja, wenn du ein schwaches Selbstwertgefühl hast, dann ist das wie mit einer angezogenen Handbremse durchs Leben zu fahren.
Oder mit Vollgas, ja. Je nachdem. Also es gibt ja viele Menschen, die extrem erfolgreich sind, gerade weil sie einen ganz hohen Antreiber haben, inneren Antreiber, ganz toll zu performen oder auch sehr sichtbar zu werden, weil sie sehr viel Anerkennungssehnsucht haben. Oder eben auch das eben erwähnte Perfektionsstreben, das wird ja auch meistens aus einem eher labilen Selbstwertgefühl herausgeboren. Und deswegen sind viele erfolgreiche Menschen gar nicht so selbstbewusst, wie man es immer so meinen mag.
Ja, das also beides,
das kann mich bremsen, da hast du recht, dass ich eigentlich immer unter meinem Level performe und nicht zeige, was ich wirklich drauf habe. Es kann in beide Richtungen gehen.
Das ist ja der Nachteil, glaube ich, von diesen narzisstischen Nöten, weil wenn die Anerkennung zu krankhaften Erlangen wird, dann bin ich bei dir, das ist eine Selbstschutzstrategie, um sich nicht gekränkt zu fühlen, aber das endet meistens nicht so günstig für viele Menschen. Oder findest du, dass wenn man das gut und bewusst reflektiert und ausnutzt, dann kann man einfach damit gut leben?
Naja, Narzisst ist immer so ein großes Wort und so richtige, echte Narzissten im Sinne einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gibt es ja auch gar nicht so viele. Und so einen kleinen narzisstischen Anteil haben wir alle, indem wir alle natürlich auch uns eine gewisse Selbstwerterhöhung wünschen. Und jeder Mensch strebt nach Anerkennung, weil die Anerkennung ist ja im Grunde genommen die Währung für die Bindung. Wenn mich keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an mich. Und deswegen unternehmen wir natürlich alle möglichen seelischen Anstrengungen, um irgendwie anerkannt zu werden. Und je nachdem, wie sehr ich mich selber anerkenne, das heißt, wie ich eben aufgestellt bin von meinem eigenen Selbstwertgefühl her, brauche ich davon eben mehr oder weniger. Wenn ich im Großen und Ganzen denke, ach, ich bin doch eigentlich ganz okay, wie ich bin und mich mag, dann ist mein Anerkennungswunsch im Außen nicht ganz so dringend wie bei Menschen, die eben nicht der Auffassung sind, dass sie okay sind. Die fühlen sich oft mehr angewiesen auf Bestätigung im Außen. Aber letztlich ist keiner davon unabhängig. Also auch ein Mensch mit einem guten Selbstwertgefühl fühlt sich ein bisschen doof, wenn er kritisiert wird oder wenn er abgelehnt wird, verspürt er eine kleine Kränkung. Und das hängt auch mit so einem psychischen Grundprinzip zusammen, das ich hochinteressant finde. Und das gehört eben auch zu unserem psychischen Bauplan. Und das ist das sogenannte gespiegelte Selbstwertempfinden. Das heißt, wir lernen ja als kleine Kinder im Spiegel unserer Eltern, was bin ich wert und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden. Also das darf man sich richtig bildlich vorstellen. Ja, also ich sage jetzt mal, das kleine Kind, das Baby oder so, liegt im Arm von Mama oder Papa und die lachen und kuckuckucku. Ne? Und dann sieht das Kind, oh, die freuen sich, dass es mich gibt. Das wird natürlich nicht so ausformuliert gedacht, aber es spürt sozusagen am ganzen Körper, dass es angenommen ist und dass es geliebt wird. Und auf diesem Weg entsteht dann ja auch irgendwann dieses sogenannte Urvertrauen. Aber diese Spiegelung im Außen, das ist so eine tiefe Konditionierung und die bleibt ein Leben lang erhalten. Das heißt, wenn ich irgendwo den Raum betrete und die gucken alle böse, dann ist das ein beschissener Spiegel und dann fühlt sich jeder verunsichert. Und zwar unabhängig davon, ob man jetzt eher ein stabiles oder eher ein labiles Selbstwertgefühl hat.
Kannst du das Selbstwertgefühl trainieren, Steffi? Ich meine, wenn man die Vergangenheit ein bisschen kognitiv abstreift, heißt ja nicht, dass man das psychologisch abgestreift hat, ja, sondern kann man das irgendwie aufgreifen. Selbstvertrauen in der Kognitiv-Verhaltenstherapie, kann man das relativ gut trainieren? Kann man auch Selbstwertgefühl trainieren?
Es ist eine Mischung zwischen tiefer Reflexion und Einsicht und Training im Sinne von neue Erfahrungen sammeln. Also das Allerwichtigste ist, auf einer tiefen Ebene zu verstehen, dass diese Prägung und gerade dieses Selbstwerterleben, das prägt sich halt früh aus im Laufe der Kindheit, beziehungsweise auch in Form dieses Urvertrauens oder eben auch Urmisstrauens, dass diese Prägungen völlig willkürlich sind. Das möchte ich mal einem konkreten Beispiel erklären. Wenn jetzt, ich sag mal, ein kleiner Junge wächst auf in einer Umgebung, in der viel Stress ist, da sind vielleicht noch Geschwister, die Eltern sind überfordert, die sind auch beide noch berufstätig, und der kleine Junge fühlt sich als Kind oft übersehen und zu kurz gekommen, dann denkt dieser kleine Junge, ich nenne ihn jetzt einfach mal Tommy, dann denkt der kleine Tommy ja nicht, Mama und Papa sind viel zu gestresst und die hätten auf keinen Fall mehr als ein Kind bekommen dürfen und eigentlich müssten die mal in Elternberatung gehen. So denkt und fühlt ja ein kleines Kind nicht, sondern der kleine Tommy denkt und fühlt, ich bin hier zu viel, ich falle zur Last, ich bin nicht wichtig. So, und so prägt sich ja in Form von tiefen Glaubenssätzen das Selbstwertgefühl ein, ne? Und das Selbstbild eben auch. Wobei das Selbstbild, das differenziert sich auch noch aus in der Schule und so weiter nach dem Motto, ja, ich kann gut Mathe, aber ich bin nicht gut im Sport und so weiter. Also da zahlt ja vieles drauf ein, auf Selbstbild. Aber dieses tiefe Gefühl, ich bin okay oder ich bin eben nicht okay, um es mal auf eine Formel zu bringen, das prägt sich ja früh ein. Und wenn ich mir jetzt als Erwachsene klar mache oder der erwachsene Tommy sich damit mal auseinandersetzt, dann wird er erkennen, dass dieses Gefühl, ich falle hier zur Last, ich bin nicht wichtig, eine völlig willkürliche Prägung ist, denn wären seine Eltern anders drauf gewesen, dann hätte er dieses Gefühl jetzt nicht. Also eigentlich sagt das ja gar nichts über meinen persönlichen Wert irgendwas aus, sondern vielmehr darüber, wie meine Eltern sich verhalten haben. Also wenn man so will, ist das eher ein Zeugnis für meine Eltern als ein Zeugnis für mich. Und das ist der erste wichtigste Schritt, dass man sich nicht mehr so stark damit identifiziert und daran wirklich glaubt. Denn wenn ich das nie hinterfrage und nie reflektiere, dann bin ich ja hochgradig identifiziert. Und dann ist ja dieses Lebensgefühl, dass ich nicht wichtig bin und dass ich zur Last falle, genauso wahr wie meine Nase und gehört genauso zu mir und hat auch dieselbe Berechtigung wie meine Nase. Aber wenn ich anfange, das zu reflektieren, dann wird mir natürlich klar, das ist ja eigentlich totaler Bullshit. Und das ist schon mal der erste wichtigste Schritt, dass man die Vergangenheit von der Gegenwart unterscheidet. Denn das war in der Vergangenheit. Als Kind habe ich das so empfunden. Aber das sagt überhaupt nichts über mich als Mensch und meine Gegenwart als Mensch aus und geschweige denn irgendetwas über meinen Wert aus. Und dann kann man anfangen, und jetzt kommt mehr die Trainingsseite, sich zu fragen, ja, welche Glaubenssätze wären denn angemessen? Und dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, ich bin genauso wichtig wie alle anderen. Es gibt viele Freunde, die mich mögen. Bei der Arbeit bin ich willkommen. Also man kann sich neue positive und realistische Glaubenssätze nicht nur zurechtlegen, sondern eben einfach auch innerlich annehmen und diese auch mal mit eigenen Gefühlen und auch vergangenen Erfahrungen verbinden, wo die schon längst bereits waren und sich dann auch überlegen auf der Verhaltensebene, wenn ich zum Beispiel Schutzstrategien entwickelt habe, darum geht es ja auch viel in meinen Büchern, um die Selbstschutzstrategien auf Verhaltensebene. Zum Beispiel hat der Tommy vielleicht eine Selbstschutzstrategie entwickelt, um dieses labile Selbstwertgefühl zu kompensieren, dass er keinen Menschen so richtig nah an sich heranlässt, dass er letztlich auch nie so ganz offen über sich erzählt, also auch so ein bisschen eine Rolle spielt, wenn er unter Menschen ist, also sehr viel Schutzwelle im Grunde um sich aufgebaut hat, um seine Verletzlichkeit zu schützen, was seinen Selbstwert betrifft. Wenn er jetzt aber mit neuen Glaubenssätzen rangeht und für sich immer klarer bekommt, dass er okay ist, so wie er ist und dass er so sein darf, wie er ist und dass er seine Gefühle fühlen darf, dann könnte er ja auch mal die Mauer runterfahren, sich mehr öffnen, sich ein bisschen mehr trauen im Gespräch, ein bisschen authentischer sein, auch mal trainieren, Ja zu sagen, wenn er Ja meint und Nein zu sagen, wenn er Nein meint, weil das sind ja alles so Verhaltensweisen, die damit dann auch verbunden sind. Und damit könnte er dann anfangen und das ist so ein bisschen dann mehr der Trainingsbereich, in dem er dann einfach auch mal neue Erfahrungen sammeln darf. Und auch das alles verknüpft sich dann ja im Gehirn. Denn wir sind ja lernfähig bis ins hohe Alter und bildet neue Spuren aus im Gehirn und ebnet den Weg für ein viel besseres Selbstwertgefühl und damit auch für ja funktionalere und gesündere Verhaltensweisen, mit denen Tommy seine Beziehung entlastet, weil er viel offener wird, weil er zugänglicher wird, weil er nahbarer wird und nicht mehr belastet. Denn viele Schutzstrategien, die man selber anwendet, um sich zu schützen, belasten letztlich meine zwischenmenschlichen Beziehungen.
Du betonst die Rolle des Mitgefühls als Schlüssel zu eigener Heilung und sogar zur Heilung der Welt.
Ja, also ich denke halt, dass das ganze Elend unserer Menschheit ein Resultat daraus ist, dass die Menschheit sich viel zu wenig selbst reflektiert hat und blind dann eben Instinkten folgt beziehungsweise alten Prägungen folgt. Also ein gutes Beispiel ist ja, dass viele Diktatoren dieser Welt zum Beispiel aus traumatischen Kindheiten kommen und das aber nicht reflektieren. Aber ich bin jetzt wieder bei dem Stichwort Schutzstrategie, als Selbstschutzstrategien absolut hohes Machtstreben entwickeln. Weil Macht ist das Gegenteil von Ohnmacht. Und wenn ich viel Ohnmacht in der Kindheit erfahren habe, kann sich daraus ergeben, dass ich ein extrem hohes Machtmotiv entwickle, um zu vermeiden, dass ich mich je wieder so elend und ausgeliefert fühle wie als Kind. Und die zetteln dann Kriege ein an, die wirtschaften sich in die eigene Tasche, die installieren menschenunwürdige Systeme und so weiter und so fort. Aber muss man nicht nur nach drüben gucken in irgendwelche Diktaturen, da kann man überall und in jedem Land und in jeder Nachbarschaft gibt es einfach viele, viele Situationen immer wieder, die einfach unreflektiert sind, die nicht vernünftig sind, die nicht mitmenschlich sind, die ohne Mitgefühl sind. Und wenn wir uns alle selbst viel, viel besser reflektieren würden, dann würde auch dieser Planet wesentlich heiler und gesünder sein. Und der reflektierte Mensch hat halt auch einen guten Zugang zu seinen eigenen Gefühlen, der ist im guten Kontakt. Und das ist eben auch die Voraussetzung für Mitgefühl. Denn die schlimmsten Dinge auf dieser Welt passieren ja und können nur passieren und können auch deswegen nur passieren, weil es an Mitgefühl fehlt. Also Mitgefühl und Wohlwollen sind für mich schon auch so ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für die Menschheit. Also damit es einfach wirklich besser wird auf unserem Planeten, viel besser wird, weil es ist einfach unsäglich, wie viel schlimme Sachen einfach auch immer wieder passieren. Natürlich auch viele gute Sachen. Menschen sind ja auch zu Liebe und ganz großartigen Sachen fähig, aber eben auch in die andere Richtung.
Du betonst das Thema der Selbstreflexion. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die dich aufsuchen als Psychotherapeutin, tendenziell selbstreflektiert und überdurchschnittlich intelligent sind. Die Frage ist, wie erreicht man die Leute, die diese Selbstreflexion nicht haben, aber so einen Impact in der Welt hinterlassen?
Da bin ich jetzt auch überfragt. Da habe ich jetzt auch nicht den Schlüssel zur Lösung in der Hand. Also ich kann einfach nur im Rahmen meiner Möglichkeiten diese Bücher und Podcasts und so weiter machen. Und es müsste eine Revolution von innen folgen. Oder aufgrund, ich lese gerade einen wunderbaren Roman, eine mal positive Utopie, wo letztlich der Schlüssel zur Rettung der Welt die künstliche Intelligenz ist, ja. Also die künstliche Intelligenz übernimmt mit ausgesprochen humanen und vernünftigen Lösungen, ja.
Eine gute Perspektive. Die Frage ist, wer dann die KI trainiert hat, damit sie diese humanen Instrumente tatsächlich einsetzt, weil die Menschen sind im Inneren doch so, wie sie sind. Ja, das ist
ja, in diesem Roman war es tatsächlich eine Mutation, ein Programmierfehler und die Intelligenz hat sich verselbstständigt. Aber eben, normalerweise ist es ja immer dystopisch.
Ja,
aber
absolut.
Diesmal. In dem Fall ist es wirklich eine positive Utopie. Pantopia heißt der Roman. Finde ihn ziemlich gut.
Sehr schön. Ja, tolle Empfehlung, danke dir. Steffi, aus der Perspektive der Grundbedürfnisse, die du zuvor aufgezählt hast, das sind ja die vier wesentliche, die du nennst, was mich immer wieder überrascht hat, dass da das kein Grundbedürfnis nach Streben nach Glück dabei ist.
Doch.
Das
ist ja das vierte Grundbedürfnis.
Ist Lust und Lust, okay.
Das vierte Grundbedürfnis ist ja, dass wir alle danach streben, möglichst gute Gefühle zu haben und die unguten Gefühle vermeiden wollen. Dadurch entstehen natürlich auf der psychologischen Ebene auch häufig Probleme. Wenn ich zum Beispiel Angst vor Ablehnung habe. Und Angst ist ja ein sehr vereinnahmendes Gefühl. Und jetzt möchte ich diese Angst vor Ablehnung natürlich vermeiden. Ich will die nicht haben. Das ist dieses vierte Grundbedürfnis. Ja, ich will das nicht fühlen. Dann komme ich ja auch wieder zu den Selbstschutzstrategien, die ja häufig dysfunktional sind. Ich vermeide dann zum Beispiel vielleicht öfter soziale Treffen und ziehe mich zurück, weil eigentlich fühle ich mich nur innerhalb meiner vier Wände wirklich sicher, weil dort ist kein potenzieller Angreifer, ja. Das heißt, ich vermeide, ich beschütze mich als Selbstschutz durch Rückzug. Und dafür zahle ich wieder einen anderen Preis, zum Beispiel die Einsamkeit, oder könnte dadurch einen hohen Preis zahlen, die Einsamkeit. Oder auch das Perfektionsstreben, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist im Grunde eine Vermeidungsstrategie. Weil indem ich überall versuche, perfekt zu sein, was ja wahnsinnig anstrengend ist und bei manchen Menschen ja auch im Burnout mündet, vermeide ich ja im Grunde genommen, dass mich jemand angreifen könnte. Und das heißt, durch diese Vermeidung von unguten Gefühlen, oder ich habe typisches Beispiel auch, viele Leute vermeiden, sich selbst zu reflektieren, weil sie Angst haben, dass da Schmerzen hochkommen, die sie nicht fühlen wollen. Also leben sie in der konstanten Verdrängung. Und der Preis ist aber häufig, dass sie dadurch Sklave oder Sklavin ihres eigenen Gehirns sind, weil diese alten Prägungen, Muster, die laufen dann voll automatisiert ab und sie sind nicht mehr frei in ihrer Entscheidung, weil sie eigentlich ihre alte Programmierung, also ihre Software und Hardware, ihr Verhalten, ihre Gefühle und ihr Denken bestimmt, aus dem sie ja nur aussteigen könnten, wenn sie sich selbst reflektieren, wie wir vorhin am Beispiel von Tommy klar gemacht haben. Mal einen Schritt zur Seite treten, sich fragen, was sind eigentlich so meine Programme, meine typischen Programme, die sich in der Kindheit schon früh eingespurt haben, und sind die überhaupt angemessen und sinnvoll oder müsste ich hier zu neuen Entscheidungen kommen? Also aus der Angst vor schmerzhaften Gefühlen vermeiden viele auch überhaupt diesen Schritt der Selbstreflexion zu gehen. Und die Gefühle sind sehr handlungsleitend, ja. Ausschlaggebend, weil letztlich sind es ja immer unsere Gefühle, die alles bewerten.
Ja, ich fand auch den Satz von dir sehr, sehr spannend, dass fast alle Probleme Beziehungsprobleme sind und man immer eine Eigenbeteiligung mit reflektieren sollte, dass das nicht bei den anderen liegt. Man nimmt sich immer mit, ja, egal wie man die Situation ändert, flieht, Job wechselt, Beziehung wechselt, aber am Ende des Tages ist die Eigenbeteiligung immer dabei. Ja,
ja, die ist auch dabei, wenn sie nicht dabei ist. Also es gibt ja wirklich Beziehungen, die sind schwierig, weil einer schwierig ist und der andere nicht. Also diese Aussage, es gehören immer zwei dazu, ist eigentlich Küchenpsychologie. Das stimmt nicht. Also es gibt ein psychologisches Naturgesetz und das geht so: Setze einen Neurotiker und einen psychisch gesunden Menschen in ein Boot, das Boot wird kentern. Weil der Neurotiker oder die schwierige Persönlichkeit hat immer die Macht. Das ist leider so. Weil der Neurotiker letztlich die Gesetze bestimmt. Und da kommt der psychisch Gesunde im Grunde nicht gegen an. Es sei denn, der Neurotiker würde sich selber reflektieren. Weil der Punkt ist, dass wir auf andere Menschen keinen Einfluss nehmen können. Nicht wirklich. Wir können sie bitten, wir können ihnen was erzählen und sie vielleicht dadurch beeinflussen. Aber letztlich hat man keinen direkten Einfluss. Der einzige Mensch, den man beeinflussen kann, ist man selbst. Und wenn der Neurotiker oder die Neurotikerin nicht bereit ist, ihr Verhalten zu reflektieren und zu verändern, dann wird dieses Boot kentern. Oder einen sehr, sehr, sehr schwierigen Kurs fahren, sehr, sehr anstrengend zu steuern sein. Ja, also jetzt mal als Sinnbild für Beziehung. Und letztlich wäre dann meine Beteiligung, obwohl ich ja eigentlich gesund bin, die aus diesem Boot auszusteigen. Oder warum bin ich da überhaupt eingestiegen in das Boot? Das heißt, letztlich kann auch meine Beteiligung sein, auch wenn ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr beziehungsfähig ist und der so ganz gut aufgestellt ist, kann meine Beteiligung sein, dass ich mich an die falschen Menschen binde und zu lange bei ihnen bleibe. Und das gilt natürlich nicht für Machts-Ohnmachts-Verhältnisse. Ja, also und Macht-Ohnmacht kann schon sein, dass man getrennt lebt, man hat ein gemeinsames Kind und der Elternteil, bei dem das Kind lebt, ist außerordentlich schwierig. Dann bin ich, und ich will aber unbedingt Kontakt zu dem Kind haben, dann muss ich mich halt irgendwie arrangieren. Oder ich habe eine tolle Arbeitsstelle, die mir an sich wahnsinnig gut gefällt, nur meine Chefin ist ausgesprochen schwierig, ja. Dann ist es eine Abwägungssache, steige ich aus der Beziehung aus, indem ich mir einen neuen Job suche, oder sage ich, nee, das Gesamtpaket ist einfach an sich gut, das Gesamtpaket an sich ist einfach zu gut, dann muss ich irgendwie eine Form finden, eine Haltung finden, eine innere Einstellung finden, wie ich mit dieser Chefin dann irgendwie klarkomme, auch wenn es nicht einfach mit ihr ist.
Steffi, was hältst du von diesem Satz, vielleicht wiederum Küchenpsychologie, die wesentliche Fähigkeit eines Menschen in heutiger Zeit ist die Emotionskontrolle?
Nee, das ist nicht Küchenpsychologie. Ich würde dem erstmal hinzufügen, auch der Zugang zu allen Emotionen, denn manche Menschen haben ja wenig Kontakt zu ihren Gefühlen. Und andere leiden darunter, dass ihre Gefühle oder bestimmte Gefühle, wie zum Beispiel Aggression, viel zu stark und viel zu impulsiv da sind. Es ist wahnsinnig gesund, wenn man einen guten Draht zu allen Gefühlen hat, die man so fühlen kann. Und es einem meistens ganz gut gelingt, diese Gefühle auch gesund zu regulieren oder gesund mit ihnen umzugehen.
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du mit aufgreifst. Und was mich.
Entschuldigung, Georgi, weil letztlich geht es ja immer nur um Emotionen. Ja, also alle Aggressionen auch in dieser Welt, alle Unterlegenheitsgefühle und deswegen wieder Expansionswünsche und. Letztlich geht ja alles aufs Gefühl zurück.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Liebe Steffi, wenn man sich mit deinem Buch beschäftigt und mit vielen deinen Büchern, kommen zwei Begriffe vor, die mir extrem geholfen hatten. Das ist ein Schattenkind und Sonnenkind. Und das Sonnenkind ist, glaube ich, deine persönliche Erfindung, wenn ich das richtig auffasse.
Beides,
Schattenkind auch.
Ja.
Wow. Könntest du vielleicht diese Klassifizierung mit aufgreifen und darlegen im Kontext deine Weltanschauung?
Genau, also der Begriff des inneren Kindes, der ist ja bekannt, den gibt es auch schon lange in der Psychologie und der ist ja einfach nur eine Metapher für diese Kindheitsprägung, die sich so früh einprägen, über die wir hier ja auch schon die ganze Zeit gesprochen haben. Also diese Prägung im Guten wie im Schlechten, ist ja nicht alles schlecht in der Kindheit. Oder es gibt auch nicht wenig Menschen, die hatten ausgesprochen schöne Kindheit und gehen da auch sehr heil und gestärkt draus hervor. Aber das, was sich so tief in uns einprägt und damit wesentlich die Frage, was bin ich wert und was muss ich tun dafür, dass man mich liebt, die werden als innere Kind bezeichnet. Und ich habe die Unterscheidung getroffen, da gibt es das Schattenkind. Das ist der Anteil in uns, der nicht so gute Prägungen hat, wo auch mal was schwierig war oder nicht so gut verlaufen ist. Und das gilt eigentlich für jeden Menschen, weil es gibt keine perfekten Eltern in dem Sinne und keine perfekten Kindheiten. Und das Sonnenkind, das steht eben für die guten heilen Prägung, aber auch, und das ist mir ganz wichtig, für unser gesundes Selbst. Das heißt, das Sonnenkind ist auch die Vision. Wenn ich mich nicht mehr mit meinem Schattenkind identifiziere, indem ich an meinen alten Glaubenssätzen festhalte und an meinen alten Schutzstrategien, was mache ich denn dann? Dann brauche ich ja neue Glaubenssätze, Schatzstrategien, ich sag mal von den Schutz zu den Schatzstrategien, das ist ein Wortspiel, was besonders gut im Deutschen funktioniert, und neue Verhaltensweisen, und dafür steht eben auch das Sonnenkind. Und wenn du das im Kontext des Weltgeschehens betrachtet haben möchtest, dann ist es eben so, dass weltweit sehr, sehr viele Schattenkinder unterwegs sind oder auch immer wieder getriggert werden. Man ist ja nicht von morgens bis abends auch in seinem Schattenkind. Jeder hat ja auch gesunde Anteile in seiner Persönlichkeit. Aber wenn wir in diesem Schattenkind getriggert sind, dann werden unsere Verhaltensweisen eben schnell dysfunktional in dem Sinne, dass sie entweder uns und aber eben auch meinem Umfeld Schaden zufügen beziehungsweise dieses belasten. Und da sind die Prinzipien, die psychologischen Prinzipien und Wirkmechanismen dieselben, ob es sich um einen Streit zwischen mir und meiner Nachbarin von nebenan handelt oder zwischen zwei Staaten.
Ja, sehr, sehr gute Metapher und Analogie. Steffi, aber in dem Kontext solltest du dann auch den Begriff das erwachsene Ich mit einführen, weil das ist, glaube ich, da, wo wir sind heute. Ja.
Also das erwachsene Ich steht in der Psychologie für unseren vernünftig denkenden Verstand. Das innere Kind und auch vor allen Dingen das Schattenkind agiert ja oft aus dem Gefühl heraus. Ja, dieses Gefühl von Unterlegenheit, dieses Gefühl, man sieht mich wieder nicht richtig, ich fühle mich gerade nicht respektiert und. Und der Verstand ist der Anteil, der das bewusst reflektieren kann. Und ich habe ja sowas, was ich immer so mit dem Augenzwinkern als Steffi Stahl Mantra bezeichne, nämlich ertappen und umschalten. Das heißt, in dem Moment, wo ich spüre, gerade ist mein Schattenkind wieder getriggert. Das heißt, ich stürze gerade wieder in so ein altes Muster, was ich von ganz früher kenne. Was weiß ich, ich sitze in einer Teamsitzung, ich mache eine Ausführung, da wird nicht sofort drauf reagiert und dann bin ich getriggert und denke, ah, da haben wir es wieder. Ich werde nicht wichtig genommen, meine Worte zählen hier wieder nichts, die anderen übersehen mich und dann ist man getriggert. Und da muss man sich ertappen, also man muss es merken. Wenn ich es nicht merke, dann läuft dieses Programm ja voll automatisiert ab. Ich ziehe mich beleidigt zurück, ich schmolle, ich verlasse die Sitzung oder ich gehe nach vorne und brüll rum, sie sollen mir verdammt nochmal zuhören oder was auch immer. Wenn ich mich aber ertappe und es rechtzeitig merke, dann kann ich einen Schritt beiseite treten, mal kurz die Situation von außen analysieren und dann fällt mir vielleicht auf, dass die Situation an sich jetzt gar nicht so dramatisch war, dass die anderen vielleicht noch einen Moment brauchen, um das auch ein bisschen sacken zu lassen, was ich sage. Und dann kann ich mir natürlich eine funktionale Verhaltensweise überlegen, zum Beispiel nochmal in die Runde fragen, Moment mal, ich habe hier gerade was gesagt, ich habe so das Gefühl, ist das bei euch richtig angekommen? Ich brauche mal gerade hier ein kurzes Feedback, also dann kann man das einfach nett, sympathisch und gesund kommunizieren. Aber dafür muss ich mich rechtzeitig ertappen und halt umschalten auf mein erwachsenes Ich, dass das von außen sehen kann. Und das Upgrade ist natürlich und dann schon der für Fortgeschrittene Umschalten auch auf mein Sonnenkind. Also dass ich nicht nur in meinem Schattenkind, sondern wirklich aus einer Stimmung heraus mit neuen Glaubenssätzen, ich bin wichtig, ich werde gesehen und so weiter, eben auch agieren kann. Und wenn ich dieses Upgrade habe, dann kann sich auch das sogar nochmal verändern, meine Sicht, dass ich so in der Wertschätzung mit mir selber bin, dass ich denke, ach, kannst du es jetzt einfach auch so stehen lassen? Jetzt warte mal ab, wie die Sitzung weiter verläuft. Wie auch immer, ne? Wie auch immer.
Steffi, du bist aber auf diesem Gebiet eine echte Koryphäe. Hast du manchmal auch Themen mit deinem Schattenkind?
Ja,
oder
natürlich.
Oder hast du es erzogen zum Sonnenkind?
Ich bin mit vielen Themen sehr, 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 sehr reflektiert. Ich wenn du mich fragst, habe ich eher ein Thema ein bisschen mit so einer genetischen Disposition. Ich bin extrovertiert und wir Extrovertierten, wir haben nicht so eine lange Zündschnur. Wir sind von Natur aus ein bisschen impulsiver als Introvertierte. Das hängt auch mit der Länge der Nervenleitung und Bahnen zusammen und. Und also meine Schattenseite ist die Ungeduld. Und ich würde aber nicht sagen, dass das sehr viel mit meinen Eltern zu tun hat, sondern das hat eher etwas auch mit einer genetischen Disposition zu tun. Und indirekt natürlich mit meinen Eltern, aber auch Genetik. Meine Mutter war auch so in die Richtung, ne? Die war die Geduld auch, die ist ja extrovertiert wie ich gewesen, mein Vater eher introvertiert. Und da muss ich immer mit mir aufpassen. Also da muss ich mich ziemlich genau im Auge haben, mich auch nicht unnötig reinsteigern in Sachen, die völlig belanglos sind.
Du bist auch sehr selbst.
Also wenn man zum Beispiel im Stau steht oder an der Kasse lange, ne, dass ich dann schnell auf Weitwinkel, dass ich mich ertappe, auf Weitwinkel gehe und sage, mach eine kleine Meditation draus oder spiele noch eine Runde Skat auf deinem Handy oder was auch immer. Ne?
Nee, Steffi, das weißt du nicht, aber ich bin ein Riesenfan von Jens Kossen. Ich habe vor, unglaublich, das heißt, sein Selbstentwickler-Programm hat mich
unglaublich... Du hast dich dafür entschieden, ein Auto zu fahren.
Genau.
Damit hast du dich dafür entschieden, im Stau zu stehen. Also ja, ich will im Stau stehen. Das ist Jens Kossen, ich liebe ihn.
Ich weiß, du zitierst dann immer wieder, deswegen fand ich das immer so faszinierend. Und als ich dein Buch dann gelesen hatte, dachte ich, wow, Kossen, oh, da fühlte man sich unglaublich gut abgeholt. Und ja, arbeitest du mit ihm manchmal zusammen oder kennst du ihn?
Wir sind uns nie persönlich begegnet, aber wir hatten schon Podcasts und so zusammen. Aber ich hatte jetzt leider schon lange nichts mehr mit ihm zu tun. Okay. Es geht ihm hoffentlich gut. Er ist auch nicht
sehr,
mehr so.
Sehr. Das heißt, der hat jetzt ein neues Programm geschrieben. Der hat ja ein neues Buch geschrieben. Ja, in Romanform.
Oh, cool. Müssen wir holen.
Ja, ich hatte mit ihm auch ein Gespräch vor einigen Monaten gehabt. Das war auch sehr, sehr schön. Für mich war das auch etwas Besonderes, weil er mich im wahrsten Sinn des Wortes 20 Jahre begleitet. Und ich lebe auch sein Selbstentwickler-Programm wirklich. Und deswegen waren auch deine Gedanken für mich so nahbar und so nachvollziehbar. Auch wenn ich kognitiv zwar alles verstehe, aber nicht immer emotional das so regulieren kann, wie du das gerade eben auch berichtet hast. Und was ich auch merke, die Lehre, quasi alleine sein, ist auch eine Herausforderung für viele Menschen, auch für mich zum Beispiel. Ja, ich suche immer eine Beschäftigung. Ich weiß nicht, was das ein Fluch
ist. Wir sind ja auch gar nicht für das Alleinsein gemacht. Also es heißt ja, muss allein sein können und so weiter. Ne? Ja, aber eigentlich sind wir dafür überhaupt nicht gemacht. Wir sind genetisch absolut darauf ausgelegt, in Gruppen zu existieren. Und manche können ganz gut allein sein, vor allem die mehr Introvertierten, denen fällt das einfach leichter. Wir Extros, wir tun uns da ein bisschen schwerer, weil wir tanken auch unsere Energie im Kontakt mit Menschen. Und genau, also das Alleinsein ist für manche eine größere, manche eine geringere Herausforderung.
Im Fokus deines Buches, Wer wir sind, waren ja unter anderem die Grundbedürfnisse und wie man mit diesen Typen umgeht. In deinem Arbeitsbuch geht es ja wirklich darum, wie man das in der Praxis ja vielleicht bearbeiten und dann auch tatsächlich zum Erfolg umsetzen kann. Waren für dich bei der Ausarbeitung des Buches auch neue Erkenntnisse dabei, wo du sagtest, wow, das ist jetzt Upgrade für alle Leser?
Gut, was halt völlig neu ist, ist, dass ich bewusst eine Vorgehensweise gewählt habe, die sehr im Grunde kleinschrittig ist. Und mit kleinschrittig meine ich jetzt nicht fummelig, sondern leicht zu bearbeiten. Das heißt, die Leser können ja mit diesem Buch ihren persönlichen Bauplan der Psyche erarbeiten. Also am Ende ist ihnen klar, wie bin ich psychisch eigentlich aufgestellt? Was ist meine psychische Architektur? Und gleichzeitig aber auch damit ein Thema, das sie haben, ein Problem, das sie haben, bearbeiten und lösen. Weil letztlich jedes psychische Problem dieser Welt lässt sich in seiner Grundstruktur auf diesen Bauplan zurückführen. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal, ein wichtiger Bestandteil des Bauplans ist das Selbstwertgefühl. Und dann das Streben nach Bindung. Unser Bindungswunsch ist ja auch einfach genetisch bedingt sehr groß. Und dann, wenn man diesen Bauplan versteht, dann kann man auch verstehen, was unternehme ich eigentlich alles, um Bindung zu bekommen? Oder was tue ich alles, um meine Autonomie zu beschützen und so weiter und so fort? Und in diesem Arbeitsbuch gehe ich da halt sehr kleinschrittig vor. Das heißt, ich lade die Leserinnen und Leser sofort ein, immer, und das zieht sich durch das ganze Buch, zu jedem Thema, das ich angehe, gibt es eine Selbstreflexion, dass man mal guckt, wie ist das bei mir? Und sofort dahinter auch eine kleine Selbstheilung.
Genau, so, eine Auflösung, wie man damit überhaupt umgehen kann. Ne?
Genau, das genau. Und so führe ich halt die Leserschaft durch diesen gesamten Bauplan. Und im günstigsten Fall hat man am Ende auch sein Thema gelöst oder ist wirklich mal ganz tief verstanden und weiß auch, in welche Richtung man diesbezüglich in Zukunft weitergehen möchte. Oder man hat einfach nur, wenn man sagt, ich bin da mal neugierig, ich habe jetzt gar nicht so ein konkretes Problem. Oder man hat einfach nur sich selbst viel besser verstanden, wie man funktioniert und damit auch natürlich seine Menschenkenntnis enorm erweitert. Denn wenn ich mal grundsätzlich verstehe, ach so, so läuft das also, dann kann ich das natürlich auch auf andere Menschen reflektieren.
Das ist das, was ich auch so gut in deinem Arbeitsbuch fand, dass du wirklich eine Anleitung zum Verständnis aufbaust. Und diese Blaupause, davon träumen alle Psychologen, die entdeckt zu haben. Und ich glaube, neuropsychologische Erkenntnisse sind super spannend. Aber zum Beispiel das Thema Bindung versus Autonomie, das ist ja zum Teil gegensätzliche Bedürfnisse. Wie erkennt man, wie die Balance funktioniert, wo man den richtigen Punkt erwischt?
Mit dieser Balancebindung und Autonomie, da haben wir eben zum Beispiel auch sehr viele Übungen in dem Buch, weil die ist im Grunde genommen zentral. Wenn ich eine gute Balance habe zwischen meinen Fähigkeiten, mich binden zu können, und meinen autonomen Fähigkeiten, dann kann ich mich sowohl anpassen, was sehr wichtig ist, Anpassungsfähigkeiten, als auch selbst behaupten. Die Fähigkeiten für die Bindung, die ich brauche, um mich an andere Menschen zu binden, sind ja ganz andere als die Fähigkeit für ein autonomes Leben. Also für die Bindung brauche ich eine gewisse Empathie, damit ich überhaupt mal so verstehen kann, was geht den anderen vor. Ich muss zuhören können, mich öffnen können, auch mal vertrauen können. Im weitesten Sinne brauche ich dann eine Anpassungsfähigkeit. Und für die Autonomie brauche ich ja genau das Gegenteil. Da muss ich erstmal wissen, was ich selber will. Und da haben schon viele Leute mit Schwierigkeiten. Und dann brauche ich Selbstbehauptungsfähigkeiten, dass ich mal diskutieren kann, mich durchsetzen kann, nötigenfalls auch trennen kann, wenn eine Beziehung meine Autonomie, also meine persönlichen Wünsche, meine Selbstverwirklichung zu sehr behindert. Und Menschen, die da halt ganz gut in der Mitte sind, verfügen auch über ein ganz gutes Selbstwertgefühl in der Regel. Und die können sich sowohl anpassen, also die haben diese Fähigkeiten für die Bindung, aber auch Durchsetzungsfähigkeiten für die Autonomie.
Und das Thema Kontrolle, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in unserem Leben. Ich fand auch bei deinen Schatzstrategien, wie du das sagst, das Thema Nein spielt auch eine besondere Rolle. Das bringst du auch den Menschen bei, glaube ich, manchmal Nein zu sagen, weil das der erste Schritt zur Befreiung ist.
Ja, also Autonomie und Kontrolle, die gehören so zusammen, weil für die Autonomie brauche ich Kontrolle. Kontrolle meint ja in diesem Zusammenhang, dass ich Einfluss nehmen kann. Dass ich Beziehungen nicht nur ausgeliefert bin und sie über mich ergehen lassen muss. Das heißt, wenn ich irgendeine Beziehung habe, egal welcher Art, ob das jetzt eine Beziehung auf dem Arbeitsplatz ist oder zu meiner Nachbarin oder welcher Art auch immer, wenn ich da das Gefühl habe, ich bin nicht nur ausgeliefert und ich muss mich bis zur Verblödung anpassen, um mit diesen Menschen klarzukommen, sondern nein, ich kann auch eigene Wünsche einbringen, ich kann mal meinen Willen äußern, ich kann mich irgendwo raus auch durchsetzen. Das ist ja diese autonome Kontrollfähigkeit. Und die ist eben ganz, ganz wichtig, um bei sich selbst ein Gefühl sowohl der Authentizität zu haben, dass ich mich nicht komplett verbiegen muss und selbst verleugnen muss, wenn ich in Kontakt mit anderen Menschen bin. Also sowohl für Authentizität, aber auch ein Gefühl einer gewissen Wehrhaftigkeit und Stärke.
Und da spielen, glaube ich, auch so Themen wie Verlustangst und aber auch Bindungsangst. Ja, beide Ängste sind gefährlich. Ja. Hast du da eine Lieblingsübung, um das einschätzen zu können, wo du sagst, damit könnt ihr sofort das einstufen?
Ja, ich habe jetzt in meinem neuen Arbeitsbuch zu Wer wir sind, habe ich öfter mal mit so Fragebögen gearbeitet.
Genau.
Dass man so ankreuzen kann, weil viele lieben das auch und dann kann man mal ankreuzen und das auswerten. Habe ich zu mehreren Themenbereichen, habe ich mal so einen Fragebogen entworfen, dass man für sich selbst sehen kann, bin ich jetzt eher der verlustängstliche Typ, bin ich der bindungsängstliche Typ oder bin ich gut in der Mitte, also habe weder mit dem einen noch dem anderen Problem. So einen kleinen Fragebogen habe ich auch entworfen zum Thema Kontrolle. Es gibt ja in der Psychologie den Begriff der internalen Kontrollüberzeugung und das meint genau das, was ich eben schon angesprochen habe. Habe ich innerlich eher das Gefühl, ich kann viel in diesem Leben bewirken und beeinflussen, oder habe ich eher innerlich das Gefühl, ich bin dem Leben und dem Schicksal eigentlich ziemlich ausgeliefert? Und diese interne oder internale Kontrollüberzeugung bestimmt auch ganz viel über meine Lebensentscheidungen und letztlich auch natürlich über mein Lebensglück.
Und diese Opferhaltung, hast du das Gefühl, dass es zurzeit zunimmt? Merkst du da einen Unterschied im Vergleich deiner Erfahrung vor 20 Jahren?
Was meinst du jetzt mit Opferhaltung?
Dass man einfach permanent das Gefühl hat, es prasselt auf einen alles ein und ich kann eigentlich sehr wenig bewegen, weil sehr, sehr viel von außen gelöst werden muss. Der Staat muss helfen, jemand muss mir helfen. Ich bin vielleicht nicht gut genug, um die eigene Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Ja.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das Gefühl der Menschen gestiegen ist. Sie können die Verantwortung für sich selber nicht übernehmen. Da bin ich mir nicht so sicher. Der Punkt ist, dass wir tatsächlich viel von außen bekommen. Das ist ja auch keine Illusion. Sondern wir sind mit sehr vielen Ohnmachtsthemen konfrontiert. Also Stichwort Klimawandel, das macht ohnmächtig. Da sind wir, ist der Einzelne auch ohnmächtig, mhm, oder die Kriege, die im Moment stattfinden und was alles stattfindet. Da ist ja auch eine große Ohnmacht. Und was auch ein Punkt ist, die Gesellschaft hat sich sehr gewandelt. Das heißt, wir haben viel, viel mehr Freiheit und viel mehr Wahlmöglichkeiten. Ja. Und zwar in jeder Hinsicht. Nicht nur Wahlmöglichkeiten, wie wir leben wollen und was wir leben wollen, sondern auch Wahlmöglichkeiten mit Millionen von Telefonanbietern, Heizungsanbietern und. Also in meiner Kindheit, da gab es ein Telefon, was man hatte. Es gab, ich glaube, das da weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ach ja, es gab die Post, ne? Fertig aus. Und da war das Telefon und man ging auch zum Briefkasten. Man hatte nicht für alles Millionen Anbieter. Und auch im Supermarkt gab es natürlich einige Markenauswahl. Aber heutzutage sind die Wahlmöglichkeiten, was man alles entscheiden muss und damit auch selbst verantworten muss, sind so groß, dass man schon eine gewisse Ich-Stärke braucht, um diesen ganzen Dingen gewachsen zu sein. Und weil Entscheidungen kosten auch Willenskraft, vor allen Dingen, wenn man sich gegen etwas entscheidet. Also wenn man durch den Supermarkt läuft, dann braucht das einfach auch Willenskraft, all die leckeren, dickmachenden, ungesunden Sachen nicht einzukaufen, die aber furchtbar lecker schmecken. Also auch gegen sich etwas zu entscheiden, kostet Willenskraft. Und da sind die Menschen heute viel mehr gefordert als noch vor 30, 40, 50 Jahren.
Hast du eine Übung zu dieser Willenskraft, wie man die steigert? Weil die Disziplin ist, glaube ich, das ist die Brücke zu unseren Träumen. Ja, ohne funktioniert das höchstwahrscheinlich nicht.
Ja, ich denke, das Wichtigste bei der Willenskraft ist, dass man die Entscheidungen, die man trifft, also dass man da auch eine Sinnhaftigkeit hinter hat. Es ist sehr, sehr schwierig, allein aus Willenskraft etwas zu machen, wo ich gar nicht wirklich dahinter stehe oder mich fremdbestimmt fühle. Also das gar nicht aus mir heraus wirklich tue, sondern eher aus einem, man sollte ja eigentlich, ich müsste ja eigentlich. Und deswegen ist der erste Schritt, wenn man da zu Disziplin kommen möchte, sich zu fragen, was ist mein persönlicher Wert, den ich damit verknüpfe? Was ist mir wirklich wichtig? Und das auch als emotionales Ziel zu formulieren und nicht nur als ein, ja, ich müsste ja eigentlich vernünftig geleitetes Ziel. Und das heißt, Entscheidungen zu treffen und Ziele zu formulieren, die ich dann tatsächlich auch mit klaren Werten meinerseits und auch Emotionen verbinde und damit auch einen Ausblick in die Zukunft mache. Das heißt, ich habe zum Beispiel, das ist ein kleines Beispiel dafür, ich hatte als Studentin immer eine ziemlich gute Zeiteinteilung. Erstmal gut, Zeiteinteilung ist mir vom Persönlichkeitstyp auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber hinzu kam, ich habe dann mir vormittags, also wenn es darum ging, für Prüfungen zu lernen, wenn diese Lernphasen sind, und da brauchst du ja Disziplin, dann eben auch tatsächlich an den Schreibtisch zu setzen und zu lernen und nicht da vor sich hinzuschieben bis zum Tod der Zeit. Prokrastination heißt es ja heute, das ist ein Wort, das ich nicht mag, das geht mir irgendwie nicht gut von Lippen, ich sage immer Schieberitis oder so. Und dann habe ich mir immer so vorgestellt, wie fühle ich mich am Abend, wenn ich gelernt habe? Und da habe ich so ein Gefühl der Erleichterung verspürt, ach wie schön, auch ein bisschen stolz. Und abends gibt es natürlich auch eine Belohnung, dann habe ich mich mit einer Freundin getroffen, wir sind irgendwie ausgegangen oder so, ne? Weil jetzt so meine Belohnung ist ja immer spezifisch. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie werde ich mich heute Abend fühlen, wenn ich nicht gelernt habe? Und dann so, oh, schlechtes Gewissen. Ich darf mich dann auch nicht so richtig belohnen. Die Belohnung fühlt sich ja gar nicht gut an, weil ich sie nicht verdient habe. Das heißt, ich habe das immer mit einer Emotion verbunden, mit diesem Zukunftscheck. Und das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wertvolle Brücke hin zu mehr Durchhaltevermögen und Disziplin.
Toll. Danke dir. Das wird bestimmt sehr, sehr vielen Menschen helfen. Und für mich war auch die Frage nach Disziplin immer eine Bekenntnis zur Selbstliebe, weil ich ja auf etwas heute verzichte, damit mir es morgen besser geht. Ja, das ist auch etwas, was mit Verzicht verbunden ist. Ja.
Aber Verzicht ist einfach ist nicht einfach fürs Gehirn, weil unser Gehirn eigentlich immer nur so richtig paar Sekunden voraus fühlen kann und das Hier und Jetzt oft attraktiver ist als das Belohnungsziel in der Zukunft.
Und dann Schieberitis, was du jetzt auch erwähnt hast, ist eigentlich in uns evolutionär vorprogrammiert, weil das ist ein Sparmodus. Das heißt, wir machen das erst dann, wenn es wirklich nicht anders geht, ja? Obwohl es viel sinnvoller wäre, sich vorbereitet, das zu gestalten. Und auch in deinem Buch greifst du immer wieder die Themen auf. Was mich sehr bewegt hat, war die Frage, wenn man sehr viel sich mit der Vergangenheit beschäftigt, begeht man nicht einen Fehler, zu viele Wunden aufzureißen? Ist das manchmal nicht einfacher zu verdrängen, Steffi?
Die Wunden reißt man ja nicht auf, die sind vorhanden und nicht verheilt. Und vergiften somit das System sowieso im Hintergrund. Dann ist es sinnvoller, die Wunden einfach mal zu verbinden und sie wirklich heilen zu lassen. Und ich sage aber auch immer, und das habe ich schon immer gesagt, und inzwischen hat es die Hirnforschung bestätigt, was mich wahnsinnig gefreut hat, man muss auch nicht jedes schreckliche Kindheitserlebnis alles einzeln aufarbeiten und durch die letzten Provinzen seiner Seele latschen und in jedem letzten Winkel nochmal aufräumen, sondern es geht darum, dass man für sich den roten Faden hat. Und der rote Faden könnte zum Beispiel lauten, ja, das war oft schmerzhaft mit Mama und Papa, die hatten wenig Zeit, ich habe mich auch nicht gut von denen verstanden, gefühlt, oft lieblos. Und deswegen glaube ich heute, ich bin nicht wirklich wertvoll und erwarte auch immer, dass Leute mich eher nicht mögen, als dass sie mich mögen. Das ist mein roter Faden. Das ist eine komplett willkürliche Prägung. Und da muss ich raus, weil das ist Willkür in meinem Gefühl und in meinem Gehirn. Wären Mama und Papa anders drauf gewesen, dann würde ich mich heute ganz anders fühlen. So. Und dass man für sich die roten Fäden kriegt.
Steffi, du gehst jetzt von einer Lösung auf der psychologischen Ebene. Viele versuchen, vor allem in den USA merkt man diesen Trend mit Medikamenten, die Schattenkinder vielleicht in Schach zu halten, diese Riesenpandemie von Benzodiazepinen, ja, Valium und Co. Was hältst du davon? Merkst du das? Nimmst du das
auch wahr?
Das
sind halt Beruhigungsmittel, die können kurzfristig, ja, können die mal richtig sinnvoll sein. Dafür sind die auch Gold wert, muss ich sagen. Also wenn jemand zum Beispiel eine ganz massive Prüfungsangst hat und die jetzt nicht gelöst bekommt, sofort, weil er jetzt eins meiner Bücher liest oder auch Psychotherapie, also was weiß ich, sondern er muss jetzt in 3 Tagen eine Prüfung machen und es läuft Gefahr, das Ding richtig gegen die Wand zu fahren, dann sind diese Beruhigungsmittel Gold wert. Dann nimmt man die für so eine Situation, kommt da heil durch und dann lässt man es auch wieder bleiben. Das Problem ist halt der längerfristige Gebrauch, weil sie eben auch ein hohes Suchtpotenzial haben und sie dämpfen halt gewisse Ängste, aber sinnvoller ist es natürlich, die Ängste zu verarbeiten und auf anderem Wege zu bewältigen. Ja, sonst laufe ich ständig unter Schalldämpfer, aber ich werde nicht wirklich klüger, ich entwickle mich nicht weiter und wie gesagt, die haben auch ein hohes Abhängigkeitspotenzial und der Entzug, Beruhigungsmittelentzug ist sehr schlimm, weil die auch Depots bilden. Das heißt, anders jetzt als bei anderen Entzügen, wo man dann so einmal durchgeht und dann ist gut, dann ist die Entgiftung durch, haben Beruhigungsmittel eine Depotwirkung. Das heißt, in Schüben können immer wieder diese Entzugssymptome auftauchen.
Okay, na, das Finger weg, außer wenn es wirklich kurzfristig notwendig ist.
Bei kurzfristig akuten Situationen finde ich die gut. Die Situation kann auch mal ein paar Wochen anhalten. Stichwort, man bekommt gerade eine schwere Krebsdiagnose oder eine steht im Raum und sagt, ich halte diese Angst nicht aus. Dann nimmt man mal eine Zeit lang das Zeug, aber dann ist auch irgendwann wieder gut. Die kann mal in akuten Situationen, können die wirklich was bewirken, um einfach dem Leben noch gewachsen zu sein. Da bin ich auch nicht so streng. Ich bin überhaupt keine Fundamentalistin von irgendwelchen Sachen. Wichtig ist halt, dass man mittelfristig, langfristig die Probleme an der Wurzel angeht.
Ja,
und sich nicht abhängig macht von den Medikamenten.
Was mir bei dir auch gut geholfen hat, weil du geschrieben hast, dass die Angst, die wir verspüren über die Ereignisse der Zukunft, treten gar nicht so ein, wie wir jetzt die uns ausmalen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass wir zu viel in die Angst hineinlegen. Es wird nicht so schlimm kommen, höchstwahrscheinlich.
Ja, beziehungsweise ist es ja ganz oft so, dass wir uns halt den Moment total verkacken, wie man ja heute sagt, weil wir emotional auf Gedanken reagieren, die aber in die Zukunft gehen. Weil wir nicht im Hier und Jetzt sind, sondern irgendwas denken und dieser Gedanke liegt irgendwo in der Zukunft. Wir wissen noch nicht mal, ob das Ereignis eintritt. Und dann kriegen wir Angst und eigentlich findet das ja alles nur in unserem Kopf statt.
Genau, du zitierst auch mal Dalai Lama, es gibt nur 2 Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere morgen.
Ja.
Das fand ich auch sehr, sehr schön. Steffi, vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs stellen wir immer wieder 3 Fragen, die du gerne spontan beantworten kannst.
Da bin ich meistens schlecht drin. Ich bin mal gespannt, was die Fragen jetzt sind.
Ich habe ein paar Fragen von dir beantwortet gehört, du warst immer sehr gut. Aber gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr geprägt hat, das du empfehlen kannst? Egal welches, es muss nicht ein Fachbuch sein.
Also ich bin ja eine totale Vielromanleserin. Also es gibt unglaublich viele Romane, die ich empfehlen kann. Ein Buch, das mich geprägt hat? Nein, kein Buch hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Doch, natürlich der Klaus Grabe, Neuropsychotherapie, der ja auch die Grundlage ist für mein Wer-Wir-Sind-Buch. Aber das kann ich nicht empfehlen, weil das ist sehr schwierig geschrieben oder ein bisschen anstrengend zu lesen.
Dann kann man
das
dein Buch lesen mit den vielen Bedürfnissen von Grabe.
Ich habe mein Buch ihm ja auch gewidmet. Genau, also das war doch als für mich ein wahnsinnig erhellendes Werk, ja.
Steffi, wenn du deine 20-jährige Steffi jetzt eine Botschaft senden könntest mit einem einzigen Ratschlag, was würdest du ihr schreiben?
Informiere dich gut über das Thema Bindungsangst und laufe bloß nie jemandem hinterher, der irgendwie ambivalent ist und sich nicht richtig festlegen will, verschwende deine Zeit nicht damit.
Danke. Und die dritte Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Die ist für mich eigentlich die leichteste. Weil ich mir da schon öfter drüber Gedanken gemacht habe. Für mich ist der Sinn des Lebens eigentlich das, worüber wir auch in diesem Podcast geredet haben. Das sind die menschlichen Beziehungen und dass man nicht müde wird, daran zu arbeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln und seinen Mitmenschen mit Wohlwollen und Mitgefühl zu begegnen. Und das Leben zu genießen.
Das darf
ich bin
man
auch
nicht
ein
vergessen.
Genussmensch. Also ich finde auch, man sollte das Leben genießen. Dafür ist es auch da.
Ich habe alle hedonistische Nöte in uns manchmal. Da sollte man dem Grundbedürfnis nach Lust ein bisschen verfallen. Lieber Steffi, ich danke dir herzlichst für ein wunderbares Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, du inspirierst viele Menschen, auch ihre Beziehungen weiter zu optimieren und zur Heilung der Welt beizutragen. Ich danke dir.
Danke dir auch, Georgi.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.